Fasten entgiftet nicht, stärkt nicht das Immunsystem, zumindest nicht gleich, und regt auch den Stoffwechsel nicht an. Und trotzdem ist Fasten eine unglaublich gesunde Sache. Und darüber spreche ich heute mit Frau Professorin Dr. Michaela Axt-Gadermann, Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg. Wir haben uns vorhin auf das Du geeinigt, also ich darf Michaela sagen. Hallo Michaela, guten Morgen.
Hallo Ralf, guten Morgen.
Hattest du schon einen Kaffee heute früh?
Ja, sogar schon 2 Tassen und ich hatte auch schon 1 Tasse grünen Tee.
Okay, ja, das ist nicht nur doppelt gemoppelt, sondern dreifach. Ich habe tatsächlich hier auch meine 2. Tasse Kaffee stehen. Nachdem ich dein Buch gelesen habe, weiß ich natürlich, dass das Ganze auch Sinn ergibt für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich würde gern vorher dich noch ein bisschen vorstellen wollen. Was ist denn dein wissenschaftlicher Hintergrund und womit beschäftigst du dich gerade?
Ja, ich bin Ernährungsmedizinerin, Sportmedizinerin und Dermatologin. Also 3 Bereiche, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammenpassen. Aber ich bin als Professorin an der Hochschule in Coburg tätig und da passt es natürlich schon sehr gut, weil das viele Lifestyle-, Lebensstil-, Präventions-, Gesundheitsförderungsaspekte abdeckt. Und ich unterrichte dort im Studiengang Gesundheitsförderung. Und ich beschäftige mich mit dem Mikrobiom und mit dem Thema Fasten. Aktuell arbeite ich auch an einem Buch zum Hautmikrobiom, aber darum geht es heute nicht, sondern es geht ja vor allem um das Darmmikrobiom und um das Thema Fasten. Und das sind tatsächlich Forschungsgebiete, zu denen ich relativ viel arbeite.
Ich habe von dir 2 Dutzend Buchtitel, glaube ich, gefunden. Vielleicht sind es auch noch mehr, vielleicht habe ich nicht alle gesehen. Aber das heißt, du arbeitest auch sehr intensiv als Autorin und nebenbei noch als Professorin an der Hochschule dort. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, als Professorin, ich habe nur 1 Teilzeitstelle, also nur 1 halbe Stelle an der Hochschule, weil ich bin dort eingestiegen, als meine Kinder noch klein waren. Und da hat das gut gepasst und es passt eigentlich immer noch ganz gut, dass ich da nur mit 1 halben Stelle bin. Und da kann ich die andere Hälfte meiner Wochenarbeitszeit eben anderen Dingen widmen, Bücher schreiben, Forschung oder auch einfach selber mal auch Sport machen, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Ich habe gehört, dass du in einem anderen Interview hast du das erzählt, dass du auch gerne mal einen Roman schreiben würdest. Läuft da schon was?
Ja, das würde ich gerne. Ich habe auch schon eine Idee für einen Plot, aber eigentlich A, zu wenig Zeit, B, zu wenig Erfahrung. Also ich schreibe ja vor allem Sachbücher und Ratgeber. Und ja, ich habe schon ein paar Seiten geschrieben, aber das liegt immer wieder, das wird immer wieder zurückgestellt, wenn andere Themen und andere Aufträge und Arbeiten anstehen.
Ja, kommt mir bekannt vor. Aber die Zeit kommt irgendwann. Ja. Und dann freue ich mich drauf, das vielleicht auch irgendwo mal als Buchtitel zu sehen. Ich habe dein aktuelles Buch gelesen, der neue Fastencode liegt hier neben mir. Und der Untertitel hat mich besonders neugierig gemacht. Warum Darmreinigung das Mikrobiom schwächt und Kaffee die Zellerneuerung unterstützt, fand ich super spannend. Und ich musste beim Lesen tatsächlich öfter mal schmunzeln. Du räumst in dem Buch mit dem ein oder anderen Mythos zum Thema Fasten auf, was mich sehr gefreut hat. Aber ich würde gern etwas weiter vorne einsteigen. Warum ist Fasten überhaupt so gesund? Und ist es das tatsächlich?
Ja, Fasten ist prinzipiell gesund. Wir wissen inzwischen durch viel Fastenforschung aus den letzten, also nicht nur das, was ich gemacht habe, sondern eben die Fastenforschung insgesamt, dass Fasten wahnsinnig viele gesundheitsförderliche Effekte hat. Also nicht nur den günstigen Einfluss zum Beispiel auf Cholesterinspiegel, Blutzuckerspiegel oder Blutdruck, sondern Fasten setzt einen Regenerationsprozess in Gang, sowohl auf zellulärer Ebene als auch auf Organebene, könnte man sagen. Und wir wissen heute, dass regelmäßiges Fasten, Kalorienreduktion und so weiter, dass es tatsächlich einen verjüngenden und einen lebensverlängernden Effekt hat. Und diesen lebensverlängernden Effekt, der lässt sich feststellen vom Fadenwurm über Nagetiere, Primaten bis hin zum Menschen. Also wenn zum Beispiel Menschenaffen, da gibt es verschiedene Projekte, die seit 30 Jahren und länger laufen, wenn die auf schmale Kost gesetzt werden oder immer mal fasten, dann bleiben die jünger, äußerlich wie auch von ihren Laborwerten. Man sieht es ihnen tatsächlich auch an und sie leben auch länger. Und beim Menschen, da ist die Datenlage auch inzwischen so, dass man sagt, ja, das hat auch beim Menschen entsprechende Effekte.
Kann man das wissenschaftlich noch ein bisschen runterbrechen? Was passiert da? Was sind die Effekte? Autophagie ist etwas, was in dem Zusammenhang immer genannt wird. Was ist Autophagie? Was passiert da genau?
Genau, Autophagie ist der dieser Zellregenerationsprozess, den ich schon kurz angesprochen hatte. Das heißt, wenn wenig oder keine Nahrung für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, dann recycelt unser Körper, unsere Zellen, alte Zellbestandteile, verarbeitet die neu, und das ist im Prinzip ein Verjüngungsprogramm auf Zellebene. Man kann feststellen, dass dann die Zellen tatsächlich in einem anderen Modus laufen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den wir beim Fasten erzeugen können, und der tritt sogar schon beim Intervallfasten ein, also so nach, ja, 14 bis 16 Stunden kann man feststellen, dass die Autophagie anspringt. Und dann gibt es noch die sogenannte Ketose. Die tritt ein, wenn die ganzen Kohlenhydrate im Körper aufgebraucht sind, also auch die sogenannten Glykogenspeicher in der Muskulatur und in der Leber. Und wenn unser Körper dann überwiegend auf den Abbau von Fettsäuren angewiesen ist. Und dann entstehen sogenannte Ketonkörper, die auch eben dieser Ketose ihren Namen gegeben haben. Und die kann unser Hirn verwerten, die können wir auch so im Stoffwechsel umsetzen. Und das hat eben auch wieder günstige Effekte, unter anderem auf unsere geistige Leistungsfähigkeit.
Also ich habe mich mit Ketose auch etwas beschäftigt. Als Marathonläufer macht das Sinn, Fettstoffwechsel zu trainieren und die Ketose zu trainieren. Das ist eine sehr spannende Geschichte, und ich frage mich, woher kommt das? Warum haben wir evolutionär diese Fähigkeit, das zu tun? Das hat vermutlich was damit zu tun, dass früher mal eine Zeit lang nichts essen gang und gäbe war, oder?
Ja, genau. Also unser Körper, der hat sich natürlich darauf eingestellt, weil in der Vergangenheit der Menschheit Nahrung oft knappes Gut war. Das ist heute nicht mehr so, aber gehen wir mal 100, 200 Jahre zurück, da gab es Hungersnöte, da gab es Missernten, da gab es ausbleibenden Jagderfolg, und Fasten war damals eben kein Urlaub im Wellnesshotel, sondern das war wirklich für den Körper große Gefahr, und deshalb hat er Prozesse etabliert, die uns das Überleben sichern, nämlich dass wir auf Fett zurückgreifen und dann eben diese Ketonkörper verwerten können, dass der Stoffwechsel runterfährt, wir also unseren Kalorienverbrauch einschränken. Und zu Beginn des Fastens steigt auch der Stresshormonspiegel an, weil eben Fasten damals wie auch heute für unseren Körper erstmal ein Signal ist, irgendwas läuft gerade hier nicht so, wie es laufen sollte. Und da gehen eben zu Beginn einer Fastenkur auch heute noch die Cortisolspiegel erstmal nach oben. Was aber jetzt kein Problem ist, das dient aber der Freisetzung von Energie. Und das war eben früher wichtig, lebensnotwendig.
Das heißt, dieses Stichwort Hormesis ist in dem Zusammenhang auch immer wichtig. Also Hormesis ist ja kein biologischer Prozess, sondern ein Prinzip des Körpers. Magst du darauf vielleicht mal eingehen?
Ja, das heißt eben, dass bestimmte Reize von außen, die unseren Körper so ein bisschen aus der Balance bringen, unseren Körper dazu anregen, diese Balance wieder zu finden und dadurch vielleicht auch bestimmte Regenerations- und Erneuerungsprozesse in Gang zu setzen. Also es ist durchaus ein Prozess, der für unseren Körper gut und wichtig ist. Es gibt bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die das so ein bisschen ankurbeln sollen. Eisbaden ist so etwas, Fasten ist so etwas, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht zum Wohlfühlprogramm eines Körpers gehört, aber ihn eben so ein bisschen anstichelt und aktiviert, doch mal ein bisschen mehr wieder in Balance zu kommen, sich selber zu regenerieren.
Also ein kleines bisschen das System, was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
Ein bisschen, ja, wenn ich es nicht übertreibe. Also das ist eben wie mit allem, ja, sowohl mit Ernährung als auch mit Bewegung, als auch mit dem Fasten. Man muss die gesunde Mitte finden. nie fasten ist schlecht, zu viel fasten würde ich auch nicht empfehlen, also das zu übertreiben, genauso wie man auch ja beim Sport übertreiben kann oder bei anderen Maßnahmen. Also alles Extreme möchte unser Körper im Prinzip nicht, aber ihn ab und zu mal so aus der Wohlfühlszone rauszubringen, das ist durchaus sinnvoll.
Ja, da fällt mir als Beispiel noch Krafttraining ein. Wenn ich den Muskel reize oder beanspruche, dann gibt es kleine Mikroverletzungen, der Körper kompensiert das, heilt das, überheilt das, macht Zellen stärker, damit sie beim nächsten Reiz dann einfach mehr Kraft entwickeln können und so weiter. Und ja, Fasten ist ganz offensichtlich auch ein Teil davon.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, also auch mit dem Muskeltraining, ja, dass eben ein Reiz, der, sagen wir mal, einen kleinen Schaden setzt vielleicht, dass der dann zu einer Regeneration führt. Aber auch beim Muskeltraining weiß man ja, wenn ich mich übertrainiere, wenn ich zu viel mache, wenn ich keine Ruhepausen einbaue, dann geht das Ganze auch in die falsche Richtung.
Hm. Fasten wird willentlich praktiziert, ja nun auch schon seit Hunderten, vermutlich seit Tausenden von Jahren. Also außer der Tatsache, dass manche Leute zu manchen Zeiten nicht genug zu essen hatten, wird das ja auch schon als Ritual oder als wie auch immer praktiziert. Was sind denn die wichtigsten Fastenformen, die wir heute kennen oder die es in der Vergangenheit mal gab?
Ja, in der Vergangenheit war Fasten natürlich häufig religiös motiviert. Fast alle Religionen kennen Fastenzeiten. Und das ist natürlich auch im Sinne einer Erneuerung, einer Rückbesinnung auf das Wesentliche. Also das heißt weniger Essen, aber das waren oft auch Fasten der Ruhe, der Besinnung. Das wird ja heute auch noch durchgeführt, in manchen Religionen etwas stärker, in anderen ist das deutlich zurückgefahren. Und die Fastenformen, die wir heute so aus gesundheitsförderlicher Sicht kennen, das ist natürlich das Intervallfasten, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Das ist auch eigentlich das am einfachsten durchzuführende. Das heißt, wir haben ein gewisses Fenster, in dem wir essen können und ein gewisses Fenster im Tages- oder Wochenverlauf, in dem wir nichts essen. Und am einfachsten ist das 16-8-Fasten. Das heißt, 8 Stunden darf ich essen, 16 Stunden esse ich nichts. Und da habe ich auch eben Effekte, zum Beispiel auf die Autophagie. Es gibt beim Intervallfasten auch strengere Formen, wo ich also jeden zweiten Tag faste oder an 5 Tagen in der Woche faste und an 2 Tagen esse. Aber am praktikabelsten ist eigentlich das 16-8-Fasten. Dann gibt es Heilfasten. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Ausführungen, die klassischen Heilfastenkuren nach F.X. Meyer, nach Buchinger oder auch nach Schroth, die sind teilweise eben 150, 200 Jahre alt, diese Prinzipien. Und es gibt eben auch modernere Ansätze, wie zum Beispiel das Scheinfasten oder auch das Wasserfasten. Das sind vielleicht etwas modernere Ansätze, bei denen man auf bestimmte Maßnahmen, die heute meiner Meinung nach umstritten sind, auch verzichten kann.
Darauf kommen wir gleich nochmal, aber ich möchte dir vorher noch eine Frage stellen, die mich selbst auch umtreibt. Was würdest du denn als geeigneter betrachten? Eine längere Fastenperiode, eine Woche, 10 Tage oder darüber hinaus oder tatsächlich Intervallfasten? Weil mir ist immer der Konflikt im Hinterkopf. Zum einen will ich meine Muskulatur nicht gefährden, weil der Körper natürlich auch Proteine braucht für Millionen Prozesse im Körper. Und woher holt er die, wenn er sie nicht durch Nahrung aufnimmt? Natürlich aus der Muskulatur oder aus Bindegewebe oder anderen Geweben. Und der andere Punkt ist, Hormesis, Autophagie möchte ich natürlich auch haben. Aber ich möchte als jemand, der nun auch schon 60 plus ist, ich möchte meine Muskulatur nicht gefährden. Ich möchte dranbleiben und gesund und fit und stark bleiben und trotzdem die Fastenvorteile nutzen. Kann man das heute sagen? Ist das wissenschaftlich mal untersucht worden, ob längere Fastenphasen in einem bestimmten Rhythmus, 2-mal im Jahr, 1-mal im Monat, mehr Sinn machen als Intervallfasten? Oder wie stehst du dazu?
Ja, also es gibt zu allen Fastenformen inzwischen relativ viele Studien, wobei interessanterweise zum Heilfasten gibt es gar nicht so viele wie inzwischen zum Intervallfasten. Ich finde praktikabel für den Alltag 1-2 Tage pro Woche Intervallfasten. Da kann ich ja meinen Proteinbedarf gut in dem 8-Stunden-Fenster decken. Und dann eben nehme ich nachmittags vielleicht noch eine kleine, vielleicht auch proteinreiche Mahlzeit zu mir und esse dann eben 16 Stunden nichts. Und das ist auch sehr flexibel in den Alltag zu integrieren. Das heißt, wenn ich mir morgens vornehme, heute mache ich Intervallfasten, aber ich werde abends von guten Freunden eingeladen zum Essen, kann ich das auch gut auf den nächsten Tag verschieben. Also es ist sehr gut, in den Alltag zu integrieren. Und dann würde ich vielleicht einmal, maximal zweimal im Jahr kürzer fasten. Also die Ketose, die tritt ja nach 2 Tagen ungefähr ein. Das heißt, wenn ich 2x im Jahr 5 Tage faste, dann bleibt der Proteinverlust und der Muskelverlust relativ gering. Und ich habe trotzdem Effekte. Und habe auch diese etwas stärkeren Effekte, die eben längere Fastenphasen haben. Längere Fastenphasen würde ich tatsächlich nicht unbedingt empfehlen, weil man weiß, dass der Stoffwechsel, also der Kaloriengrundumsatz, durch lange Fastenphasen noch stärker abnimmt als jetzt durch kurze Fastenphasen. Und das ist natürlich auch im Prinzip aus historischer Sicht clever von unserem Körper, dass er sagt, es gibt wenig zu essen, also verbrauche ich jetzt auch mal weniger Kalorien. Das Problem ist eben, auch nach dem Fasten hält das an, weil der Körper nun gewarnt ist und sagt, wer weiß, wann die nächste Fastenphase kommt, ich lagere lieber mal ein bisschen Energie ein. Und wenn ich eben zu lange, zu häufig, zu intensiv faste, dann kann es sein, dass mein Stoffwechsel immer weniger Kalorien verbraucht. Und wir wissen das unter anderem aus Studien zu dieser Fastenshow The Biggest Loser. Da hat man in den USA hat man Fastende oder gut, die haben ja nicht nur gefastet, die haben viel Sport gemacht, aber auch wirklich wenig Kalorien gegessen. Und die haben noch 5-6 Jahre nach Ende dieses Programms immer noch einen ganz, ganz deutlich erniedrigten Stoffwechsel. Und denen fällt es total schwer, ihr Gewicht zu halten. Tatsächlich haben das die wenigsten geschafft. Und deshalb, um zum Fasten zurückzukommen, Intervallfasten ist unproblematisch und 1-2 Mal im Jahr eine kürzere Fastenphase, die länger als 2-3 Tage sein sollte, aber kürzer würde ich sagen als 7-8 Tage.
Ja, danke. Das ist eine wichtige Einordnung, die mir bisher in vielen Publikationen gefehlt hat, weil viele Leute propagieren eine Fastenform, die ihre Lieblingsfastenform ist. Aber das mal einzuordnen, ist für mich auch wichtig, der ich auch sportlich bin, viel Sport treibe und so weiter. Und mir ist meine Muskulatur heilig, meine Muskelmasse, die ja auch meinen Grundumsatz erhöht und die viele gesundheitliche Vorteile hat. Deswegen danke für die Einordnung. Viele klassische Fastenprotokolle, Heilfasten und so weiter, die kommen mit Regeln, mit Ritualen daher. Und nicht alle davon halten dem Stand der Wissenschaft heute noch stand, sozusagen. Welche sind das und warum? Was sind die Konzepte, die du jetzt heute nicht mehr so praktizieren würdest, wenn du über Fasten redest?
Ja, ich habe da von den Fastengesellschaften ordentlich Gegenwind bekommen, auch anwaltlich, dass ich nicht mehr sagen soll, dass zum Beispiel Abführmaßnahmen schädlich sind, weil sie das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöhen. Aber das lässt sich eben alles durch Studien sehr, sehr gut belegen. Und es gibt eben Fastenformen, die bei denen eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Darm gereinigt wird. Also da gibt es vorher Einläufe, da gibt es jeden Tag Bittersalz oder Glaubersalz, dann gibt es die Kolonhydrotherapie, wo mit vielen, vielen Litern Wasser der Darm nochmal durchgespült wird. Und das sind Maßnahmen, die eben zu Beginn, also als man diese Kuren vor 150, 200 Jahren entwickelt hat, noch nicht hinterfragt wurden. Heute wissen wir, dass unser Darm kein schmutziges Abflussrohr ist, das gereinigt werden muss, sondern das ist ein Ökosystem. Das ist das artenreichste Ökosystem unseres Planeten. Und ich vergleiche eine Darmreinigung immer ganz gern mit einer Brandrodung im Regenwald. Da haben wir auch ein fantastisches Ökosystem. Und wenn wir dann erstmal alles vernichten, werden wir es auch mit ein paar Anpflanzungen nicht mehr so artenreich bekommen, wie wir es vorher hatten. Und das belegen eben auch Studien in Bezug auf die Darmreinigung. Das heißt, wenn wir diese wirklich teilweise für den Körper anstrengenden und das Mikrobiom schädigenden Maßnahmen durchführen, dann können wir noch Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre später noch Auswirkungen auf das Mikrobiom feststellen. Also dass das Mikrobiom weniger artenreich ist, dass ihm die Vielfalt fehlt, dass bestimmte Bakterien dezimiert wurden. Und es gibt eine ganz interessante Studie, die zeigt, dass die Verwendung, die regelmäßige Verwendung von osmotischen Abführmitteln, also Glaubersalz, Bittersalz, dass die das Risiko für Demenz deutlich erhöht. Das waren natürlich jetzt keine Studien, die nur bei Fastenden durchgeführt wurden, sondern auch bei Menschen, die eben einfach im Alltag regelmäßig Abführmittel verwenden. Aber trotzdem sollte uns das doch zu denken geben, wenn ich ohne Grund, ohne Notwendigkeit beim Fasten pausenlos Abführmittel nehme. Ich möchte ja gesünder aus einer Fastenkur herauskommen.
Da kommt jetzt auch wieder deine Kompetenz zum Tragen zum Thema Mikrobiom. Da hast du ja auch geforscht und da bringst du eine Menge mit. Ich vermute mal, das kommt von dieser Idee, wenn ich mich jetzt kasteie, dann auch richtig. Also das gibt's ja auch in vielen Religionen, dass man sich kasteit und sich dann mal auf den Rücken schlägt oder was auch immer tut, wenn man Buße tun will oder sowas. Und man hat so irgendwie versucht, vermutlich mal, dass man das auch in dieses Fastenthema mit reinbringt, weil das ist ja auch eine Art von Verzicht, Kasteiung. Und wenn dann richtig und dann spüle ich mich auch mal so richtig durch. Und heute sind wir wissenschaftlich einfach so weit, dass wir das hinterfragen können und das Gegenteil beweisen.
Ja, interessanterweise wird das ja auch begründet mit, der Körper würde sich vergiften, also wenn wir nicht abführen vor dem Fasten. Das steht sogar in den offiziellen Leitlinien der Fastengesellschaften drin. Aber in der Vergangenheit, wenn eine Hungersnot sich angekündigt hat, haben die Menschen auch nicht abgeführt, um sich nicht zu vergiften. Und in den USA ist Fasten auch ein großes Thema, gerade auch im Zuge von Prävention, Longevity und so weiter. Aber in den USA hat man noch mal ein anderes Verhältnis vielleicht zum Körper oder auch eine andere Einstellung. Da würde jetzt niemand sagen, ich führe da ab. Also in den USA gibt es viel Fastenforschung, aber niemand führt dort ab. Und die Menschen vergiften sich nicht, sondern sie gehen eben gesünder aus dem Prozess heraus. Und dieses Thema Abführen im Rahmen einer Fastenkur, das ist eigentlich nur oder überwiegend im deutschsprachigen Raum wird das aktuell propagiert. Es gibt noch ein paar ayurvedische Kuren, bei denen auch Abführen oder auch Erbrechen manchmal noch zu dem Reinigungsritual dazugehört. Aber ansonsten eigentlich nur im deutschsprachigen Raum. Und ja, man vordergründig erscheint das vielleicht wie eine Reinigung. Ja, ich mache den Darm sauber, ich esse wenig, ich führe mir keine schlechte Nahrung zu und so weiter. Aber diese Reinigung des Darms, die ist tatsächlich nicht nötig, außer wenn ich mich auf eine Darmspiegelung vorbereiten möchte. Das ist also der einzige Grund, wo das sinnvoll ist. Und davon möchte ich auch nicht abraten, um Gottes Willen. Ganz, ganz wichtig. Aber anschließend sollte man auch da das Mikrobiom, also die Darmflora, wieder aufbauen mit Ballaststoffen, mit einer abwechslungsreichen Ernährung und auch mit probiotischen Bakterien. Aber vielleicht auch noch dazu, mit probiotischen Bakterien kann ich das Klima im Darm verändern. Ich kann meinem Darm durchaus etwas Gutes tun, aber ich kann nach einer Darmreinigung, zum Beispiel beim Fasten, mit probiotischen Bakterien nie komplett das ersetzen, was ich rausgespült habe. Weil nicht alle Bakterien, die wir im Darm haben, eben auch als Probiotika dann auch erhältlich sind.
Kann ich gut nachvollziehen. Das Bild mit der Brandrodung fand ich sehr eindrücklich, leuchtet mir sofort ein, wenn ich eine Idee davon habe, wie wichtig das Mikrobiom für unseren Körper ist. Vielleicht können wir gleich später nochmal drüber reden. Es gibt ja noch ein paar andere Mythen oder Rituale im Bereich Fasten, über die können wir vielleicht kurz ansprechen. Alkohol leuchtet eigentlich jedem ein, dass das im Grunde toxisch ist und dass das in einer Fastenkur, wenn sie gesund sein soll, nicht viel zu tun hat. Aber es gibt noch viel mehr: Weißmehlbrötchen, Saftkuchen, Trockenfasten. Was sind denn die schlimmsten davon?
Ja, also Weißmehlbrötchen, also das sogenannte Kaustück, ist ja bei FX Meyer lange Zeit propagiert worden. Da haben die sich aber inzwischen auch umgestellt und haben jetzt ein Kaustück aus Vollkornmehl, wobei ich auch mich frage, warum sollte ich während des Fastens, ist natürlich gut, achtsam zu kauen und auf die langsam zu essen, aber warum sollte ich mir während des Fastens Kohlenhydrate zuführen? Also da sollte man vielleicht in dieser Zeit auch drauf verzichten. Saftfasten ist auch eine Art des Fastens, die gesund erscheint, aber meiner Meinung nach nicht so gesund ist. Also ich reduziere auch die Kalorien, führe aber große Mengen Fructose, also Fruchtzucker zu. Da weiß man ja heutzutage auch, dass Fruchtzucker nicht unbedingt ein gesunder Zucker ist. Und es gibt eine Studie zum Mikrobiom wiederum und Saftfasten, das also schon 3-4 Tage Saftfasten, das Mikrobiom im Darm, aber vor allem auch im Mund zum Negativen verändern können, weil eben einfach zu wenig Ballaststoffe zugeführt werden, zu viel Fruchtzucker, zu viel Säure und das bekommt da eben auch nicht. Und vielleicht ein weiterer Mythos ist Kaffee. Der ist ja in fast allen Fastenkuren verboten, meiner Meinung nach zu Unrecht. Warum ist Kaffee beim Fasten verboten? Ich denke, weil es ein Genussmittel ist und wie du ja gerade gesagt hast, Genuss und Fasten passen nicht zusammen, da erwartet man Askese und Verzicht und Kaffee schmeckt ja gut und für viele gehört er eben zum täglichen Ritual dazu. Man weiß aber heute, dass Kaffee viel, viel besser ist als sein Ruf. Da gibt es in den letzten Jahren gibt es eine regelrechte Fastenforschung und ganz eindeutig sind die günstigen Effekte von Kaffee auf unsere Leber. Die Leber profitiert davon, wenn wir täglich 3, 4 oder sogar 5 Tassen Kaffee trinken. Die verfettet nicht so schnell. Das Risiko für Leberkrebs reduziert sich und für andere Leberprobleme, die Leberwerte sinken. Das Mikrobiom wird durch Kaffee verbessert. Das wissen wir heute ganz eindeutig. Für unsere geistige Leistungsfähigkeit ist Kaffee gut. Und um nochmal zurück zum Fasten zu kommen, wenn wir nichts essen, dann setzt dieser Reinigungs- und Regenerationsprozess der Autophagie so nach 12 bis 14 Stunden ein. Wenn wir Kaffee trinken, dann startet dieser Prozess bereits nach 4 Stunden. Das heißt, wir sind viel, viel länger in dieser Autophagiephase. Und ich finde, man kann deshalb Kaffee vor allem auch beim Intervallfasten hervorragend integrieren. Das heißt, ich esse nachmittags meine letzte Mahlzeit, trinke abends ein Tässchen Kaffee, vielleicht ohne Koffein, der wirkt genauso gut, damit ich auch noch gut schlafen kann oder auch 2 Tässchen Kaffee. Die Bitterstoffe, die reduzieren auch noch ein bisschen den Appetit und dann bin ich schon um Mitternacht in der Autophagie drin und nicht erst in den frühen Morgenstunden. Das heißt, meine Zelle hat viel mehr Zeit, diese Prozesse durchzuführen. Und aus diesem Grund haben wir eben Kaffee auch als festen Bestandteil in das neu entwickelte Mikrobiomfasten integriert, weil wir es einfach für eine wunderbare Unterstützung und auch einen kleinen Genussmoment während des Fastens halten.
Finde ich ausgezeichnet. Ich praktiziere auch Intervallfasten und die Information, dass ich mit einem Kaffee oder 2 die Autophagie schon viel früher anstoßen kann, die wäre mal komplett neu. Das kannte ich nicht. Also vielen Dank für das Insight. Und damit kann ich natürlich wunderbar spielen. Und vor allem, das habe ich jetzt auch gelernt, ich kann das auch abends einsetzen, um schon Mitternacht in die Autophagie zu gelangen mit koffeinfreiem Kaffee. Also Kaffee mit Koffein könnte ich abends nicht mehr trinken, aber koffeinfreien wunderbar. Das fand ich ziemlich cool. Jetzt würde ich gerne das Thema aufgreifen. Ich habe in deinem Buch den Begriff Fastenimitatoren gelesen zum ersten Mal. Kannst du das mal erklären? Kaffee ist offensichtlich einer davon.
Genau, also es gibt bestimmte Nahrungsmittel, die auch beim sogenannten Scheinfasten eingesetzt werden und die regen bestimmte Langlebigkeitsenzyme im Körper an, die sogenannten Sirtuine. Und man weiß eben, dass diese Sirtuine ganz, ganz viele günstige Effekte im Körper haben, entzündungshemmend wirken, auch wieder Zellregeneration und solche Prozesse anregen. Und diese Sirtuine werden eben auch durch Fasten aktiviert. Und das ist möglicherweise einer der Gründe, warum Fasten lebensverlängernde Effekte hat. Nun hat man festgestellt, dass es auch Lebensmittel gibt, die Sirtuine anregen können. Also Kaffee gehört dazu, dunkle Schokolade, Olivenöl, grüner Tee, dann Erdnüsse gehören dazu, Brokkoli, Äpfel, ja, das sind so einige, Kurkuma, einige der Chili auch, der Nahrungsmittel, die das können. Und man kann einen Teil dieser Nahrungsmittel, da sie eben kalorienarm oder kohlenhydratarm sind, auch hervorragend ins Fasten integrieren. Also den grünen Tee, dann den Kaffee, Kurkuma, Chili kann ich vielleicht, wenn ich eine kleine Mahlzeit gedünstetes Gemüse oder etwas esse, kann ich das gut darüber geben. Oder ich kann eben auch Kakaonips, die haben ja fast keine Kohlenhydrate, sondern sind ballaststoffreich und liefern eben auch diese Schokoladen- oder Kakaoflavonoide. Das kann ich eben auch ins Fasten wunderbar integrieren und dann eben nochmal den Effekt weiter verstärken.
Na, super spannend. Worin besteht denn jetzt der neue Fastencode nach Axt Gadermann? Du hast ja ein Fastenkonzept auch entwickelt und du testest das mit Fastenleitern zusammen, hast da viel gearbeitet. Worin besteht der und wie sieht der aus, der neue Fastencode nach Axt Gadermann?
Genau, also das ist das sogenannte Mikrobiomfasten, also ein mikrobiomfreundliches Fasten. Das heißt, wir verzichten, das Mikrobiom vielleicht, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erklärt, das ist also die Gesamtheit der Bakterien, aber auch Viren, Pilze, die wir im Darm haben, auf der Haut, auf den Schleimhäuten. Aber beim Fasten geht es vor allem um das sogenannte Darmmikrobiom. Und das wollen wir stärken. Und deshalb verzichten wir auf jegliche Abführmaßnahmen, also keine Einläufe, kein Glaubersalz, kein Bittersalz. Wir verstärken den Fasteneffekt durch Kaffee, mit oder ohne Koffein. Wir empfehlen, weitere Fastenverstärker zu nehmen, also zum Beispiel Olivenöl, das kann man sich so ähnlich so in Anlehnung an den Bulletproof Coffee, kann man sich das auch in den Kaffee reinrühren, einen Löffel Olivenöl oder eben über ein bisschen gedünstetes Gemüse, was man vielleicht nachmittags nochmal isst, geben. Wir empfehlen grünen Tee und so weiter, also diese kalorienfreien Fastenimitatoren. Und wir geben Ballaststoffe gezielt, als Ballaststoffpulver oder eben auch als Chiasamen in Wasser eingerührt zum Beispiel. Und wir geben probiotische Bakterien. Und das alles führt zu einer Verbesserung des Mikrobioms. Wir haben gerade aktuell eine Auswertung gemacht. Es gibt sehr, sehr wenige Studien, wo die klassischen Fastenkuren das Mikrobiom untersucht haben. In der Regel steigen da Entzündungsbakterien deutlich an, also Fäulnis- und Entzündungsbakterien, sogenannte Proteobakterien. Das kann man aus den Studien lesen, die aus den wenigen, die eben Mikrobiomuntersuchungen durchgeführt haben. Und wir konnten feststellen, dass diese Proteobakterien sogar zurückgehen und andere nützliche Bakterien ansteigen. Also dass das Mikrobiom sich tatsächlich verbessert, anstatt sich zunächst mal deutlich zu verschlechtern.
Verstehe ich. Die Länge des Fastenintervalls, ist das intermittierendes Fasten, also Intervallfasten, was ihr da praktiziert? Oder
Man kann es natürlich als Intervallfasten machen, aber in der Regel sind es 5- bis 6-tägige Fastenphasen, die wir in verschiedenen Fastenkliniken oder auch online anbieten, also nicht ich, sondern Fastenleiter, die da ausgebildet wurden. Also es gibt demnächst auch eine Ausbildung zum Mikrobiom-Fastenleiter, aber wir haben schon einige, die das durchführen, auch in Kliniken. Und mit denen zusammen führen wir diese Studien durch und in der Regel ist es so eine knappe Woche plus einem Entlastungstag oder 2 Entlastungstagen und 1-2 Aufbautagen.
Mal grundsätzlich, was kann Fasten denn leisten und was kann es nicht leisten? Also wo ist Schluss mit dem Mythos, was Fasten alles so tun kann? Stichwort Immunsystem, Stichwort Stoffwechsel, Stichwort, da fallen mir verschiedene Dinge ein.
Genau, also was Fasten leisten kann, das kann ich nochmal zusammenfassen. Das hatte ich ja schon zwischendurch immer mal erwähnt. Fasten, wenn man nicht abführt, verbessert das Mikrobiom, verbessert den Blutdruck, den Blutzucker, den Insulinspiegel, setzt Langlebigkeitsvorgänge im Körper in Gang, regt die Autophagie, also die Regeneration an, hat also wirklich viele gesundheitsförderliche Effekte, die sich kurzfristig und auch langfristig auf unsere Gesundheit auswirken. Also alleine deshalb sollte man fasten. Was Fasten nicht kann, Fasten entgiftet nicht im Sinne von, wenn ich jetzt mal faste, dann sind alle Giftstoffe raus und schon gar nicht, wenn ich abführe, weil eben unser Mikrobiom auch ein wichtiges Entgiftungsorgan ist, neben Leber und Niere und Lunge. Und wenn ich das schädige, wird die Entgiftung sogar schlechter. Und viele sogenannte Giftstoffe, die sitzen im Fettgewebe. Und man weiß, dass während des Fastens sogar diese Toxine im Blut erstmal ansteigen. Die werden irgendwann ausgeschieden oder eben wieder ins Fettgewebe eingelagert. Aber es ist nicht so, dass die Toxinbelastung während des Fastens zurückgeht. Trotzdem ist Fasten gesund, also ich vergifte mich deshalb nicht, aber es ist keine Entgiftung. Der zweite Mythos ist, dass der Stoffwechsel durch Fasten angeregt wird. Da muss man leider sagen, ist das Gegenteil der Fall, weil eben unser Körper Energie spart, Stoffwechselprozesse zurückfährt und wir eher, wenn wir zu lange und zu streng fasten, mit einem schlechteren Stoffwechsel aus dem Fasten rausgehen. Deshalb empfehlen wir auch, während des Mikrobiomfastens sich zu bewegen. Das muss kein anstrengendes Jogging sein, sondern lange Spaziergänge, Yoga, irgendetwas, um die Muskulatur zu erhalten, weil wir diese Muskulatur eben benötigen, um nach dem Fasten auch wieder unseren Stoffwechsel auf Trab zu bringen. Und auch das Fasten das Immunsystem stärkt, das stimmt zunächst auch mal nicht, weil wenn wir fasten, führen wir in der Regel keine Proteine zu, weil Proteine eben auch wieder in Glucose umgewandelt werden können und dadurch den Fastenprozess stören könnten. Und deshalb macht unser Körper etwas ganz Cleveres. Unser Immunsystem braucht sehr, sehr, sehr viel Eiweiß. Und der Körper reduziert die Immunfunktion, zieht sogar bestimmte Zellen, Granulozyten, wieder zurück ins Knochenmark, um die zu sparen. Und dadurch wird unsere Abwehr schlechter, aber es tritt dadurch auch ein Effekt ein, Entzündungen gehen zurück, weil unsere Abwehr schwächer wird. Also wenn jemand Entzündungen im Körper hat, dann schwächt die Medizin ja im Prinzip auch mit Cortison oder mit anderen Medikamenten die Abwehr, um diese Entzündungen zu reduzieren. Und das macht unser Körper eben auch. Also Rückgang von Entzündungen ist im Prinzip auch ein Zeichen für eine Schwäche des Immunsystems. Und aus diesem Grund gibt es tatsächlich die Empfehlung, dass man sich 2 Wochen vor einer Fastenkur und 3 bis 4 Wochen nach einer Fastenkur nicht impfen lassen sollte, weil das Immunsystem dann nicht so gut auf die Impfung reagieren kann. Und das ist eben, denke ich, ein ganz, ganz eindeutiger Beleg dafür, dass Fasten das Immunsystem eben nicht stärkt. Aber das Immunsystem nimmt natürlich auch langfristig keinen Schaden durch das Fasten. Man muss nur um die Fastenzeit herum eben aufpassen, dass man sich da keine Infekte einfängt.
Ja, ein wichtiger Hinweis, finde ich gut. Jetzt steht noch der Elefant im Raum. Fasten zum Abnehmen, Gewichtsverlust. Geh doch da mal drauf bitte ein. Ist das vom Grundsatz her die Kernidee von Fasten? Für viele, die darüber nachdenken, fasten zu wollen, ist das sicherlich ein Antrieb.
Aber ja, also wir essen natürlich weniger bis gar nichts beim Fasten. Das heißt, wir nehmen erstmal ab. Wir haben 2 Fastenformen verglichen, unser Mikrobiomfasten und eine klassische Heilfastenkur. Also in 5 Tagen nimmt man so ungefähr 2 Kilo ab. Das ist eigentlich ein ganz schöner Einstieg, wenn ich Gewicht verlieren möchte, aber nur dann, wenn ich anschließend wirklich meine Ernährung, meinen Lebensstil grundlegend umstelle. Ich muss halt auch bedenken, wenn ich zu lange faste, wenn ich viel Gewicht beim Fasten verloren habe, ist mein Stoffwechsel langsamer. Das heißt, die Gefahr, dass ich anschließend das Gewicht wieder zunehme oder auch darüber hinaus, die besteht auf jeden Fall. Und deshalb sehe ich Fasten vor allem dann als sinnvoll, wenn ich sage, okay, ich möchte das als einen Cut nehmen, um mit meinem alten Lebensstil so ein bisschen zu brechen. Ich faste 5 Tage und dann versuche ich mehr Gemüse zu essen, mehr Ballaststoffe zu essen, eben auch mein Mikrobiom zu unterstützen, weil mich das nämlich auch beim Abnehmen unterstützen kann und ich bewege mich mehr, dann ist Fasten okay. Wenn ich denke, ich nehme mal vor den Sommerurlaub, faste ich mal 2 Wochen, um in den Bikini oder die Sommerkleidung zu passen, dann habe ich im Herbst spätestens mein altes Gewicht leider wieder drauf. Aber es gibt noch was ganz Interessantes, das ist eine Studie, die von einem renommierten Institut durchgeführt wurde. Mir fällt es jetzt nicht ein, von wem. Auf jeden Fall hat man da die sogenannte Dash Diet Personen empfohlen. Das ist eine an die mediterrane Kost angelegte Ernährung, die Blutdruck senkend wirkt. Und die eine Gruppe, die hat zuvor 5 Tage gefastet, aber auch ohne Abführen gefastet. Und die andere Gruppe, die ist gleich in diese Ernährungsform eingestiegen. Und dann hat man gemerkt, beide profitieren von dieser Ernährungsform. Aber diejenigen, die erst durch das Fasten ihr Mikrobiom optimiert haben, bestimmte Bakterien verändert haben, möglicherweise, so hat man es zumindest erklärt, die haben viel stärker von der anschließenden mediterranen Ernährung profitiert. Also die hatten stärkere Blutdrucksenkung, konnten ihren Medikamentenbedarf noch stärker senken als die andere Gruppe. Und deshalb glaube ich, dass Fasten ein wunderbarer Einstieg ist in eine anschließend gesunde Ernährung.
Finde ich sehr wichtig, dass du das richtig eingeordnet hast. Beim Thema Abnehmen ist bei mir, kommt sofort immer der eine Gedanke hoch. Die Leute wollen Gewicht verlieren. Ich persönlich möchte kein Gewicht verlieren. Ich möchte nur Körperfett verlieren, dass ich vielleicht zu viel habe. Gewicht besteht ja auch aus Muskulatur, die ich auf keinen Fall verlieren möchte. Immunsystem, das ich auf keinen Fall verlieren möchte. Also Gewichtverlust ist für mich der falsche Begriff für das, was die Leute eigentlich wollen. Sie wollen ja Körperfett verlieren und die gesunde Körpermasse erhalten, die leane Body Mass und ne, also Gesundheit ja. erhalten. Und wenn Leute jetzt vom Fasten berichten, ich habe 8 Kilo Gewicht verloren, wie viel davon war wirklich Fett und wie viel davon war vielleicht Bindegewebe, Muskulatur, Immunsystem, sonstiges. Vielleicht magst du darauf nochmal kurz eingehen.
Ja, da haben wir auch gerade eine Studie, die wir durchgeführt haben, zur Publikation eingereicht. Und zwar haben wir 190 Probanden gehabt. Die eine Hälfte hat klassisch gefastet. Heilfasten, eine bekannte Heilfastenkur durchgeführt mit Abführmaßnahmen. Und die andere hat mit dem Mikrobiomfasten gefastet. Und wir haben bei allen Probanden Körperfett absolut und prozentual untersucht und auch die fettfreie Masse. Und innerhalb dieser 5 Tage Fasten, 5 oder 6 Tage Fasten, haben alle 2 Kilo Gewicht verloren. Also auf wenige Gramm hat sich das geglichen. Aber woraus dieser Gewichtsverlust bestand, das hat sich deutlich unterschieden. Und zwar beim Mikrobiomfasten war der Gewichtsverlust sowohl prozentual als auch absolut signifikant stärker durch einen Verlust von Fettgewebe bestimmt und deutlich weniger Muskulatur und fettfreie Körpermasse. Und bei der klassischen Heilfastenkur mit Abführen war es genau umgedreht. Also da war der Gewichtsverlust, diese 2 Kilo, bestanden mehr aus Muskulatur und weniger aus Fettgewebe.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt, auf den ich gerne hinaus möchte, wenn ich über das Thema Fasten rede. Gewichtsverlust ist für viele vordergründig das Ziel, aber was ich da wirklich verliere, darauf soll es eigentlich ankommen. Wir möchten hier auch gar nicht das ganze Buch besprechen, aber das Mikrobiomfasten, wie du es gerade beschrieben hast, findet man natürlich auch dort. So sieht's aus, der neue Fastencode. Man kann es ja schließlich auch besorgen und lesen und deswegen müssen wir es hier nicht in Gänze besprechen. Aber ein Punkt wäre mir noch wichtig als Disclaimer quasi zum Schluss. Für wen ist Fasten geeignet und für wen ist es nicht geeignet? Gibt es da Ausschlusskriterien, wo man sagt, da nicht?
Ja, also es gibt ganz klare Ausschlusskriterien. Schwierig ist Fasten bei Typ 1 Diabetikern. Die können auch fasten, wenn sie zum Beispiel auch stark übergewichtig sind, dann aber auf jeden Fall in Kliniken und ärztlich begleitet. Ist aber relativ schwierig. Wer Essstörungen hat oder in der Vergangenheit hatte, sollte auch nicht fasten. Schwangere, Stillende sollten eben auch nicht fasten und auch Kinder und Jugendliche, da ist es klar, alle, die noch in der Entwicklung sind. Bei allen anderen und auch vielleicht auch ältere Menschen, sehr gebrechliche Menschen, Menschen, die schon wenig Muskulatur haben, da würde ich auch eher so zu einem Intervallfasten vielleicht raten, wenn das jemand probieren möchte und ansonsten Muskulatur aufbauen. Das ist aber eher eine relative Kontraindikation. Fasten können fast alle Menschen. Wer aber chronische Erkrankungen hat, die beeinträchtigend sind, der sollte eben vorab seinen Hausarzt fragen, ob Fasten für ihn in Ordnung ist, ob das für ihn in Frage kommt und ob er ob er fasten kann, sagen wir mal in einem Hotel zum Beispiel oder zu Hause mit unter Anleitung von Fastenleitern oder ob er eher in eine Klinik gehen sollte. Aber im Prinzip bekommt den meisten Menschen Fasten ganz gut, selbst Krebspatienten, da scheinen manche Chemotherapien stärker anzusprechen, wenn sie 2-3 Tage nichts essen. Ja, das war ja eine Gruppe, wo man früher gesagt hat, die nehmen ja sowieso ab und die müssen ordentlich essen. Aber da scheint die Wirksamkeit besser zu sein, wenn um die Chemotherapie herum gefastet wird. Das ist natürlich etwas, das muss ganz eng mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden und begleitet werden. Aber auch für Krebspatienten, die mit ihrer Therapie zu Ende sind, die 2-3 Jahre die Krankheit hinter sich gebracht haben, die wieder ihr ganz normales Gewicht haben. Auch für die kann es durchaus Vorteile bringen, ab und zu mal ein paar Tage zu fasten.
Ich habe auf Fastenfolgen, die ich bei mir im Podcast mal gemacht habe, immer viel Feedback bekommen. Und deswegen würde ich dich gern auch noch fragen, was ist mit Frauen in der oder vor der Menopause? Da haben mir viele geschrieben, das geht ja gar nicht und wie kannst du über Fasten reden und das sei für alle interessant und so weiter. Gibt es dazu wissenschaftliche Aussagen oder Ideen?
Ja, Fasten verändert schon die Hormonspiegel. Also je länger und je strenger ich faste, desto stärker sinkt Testosteron ab und desto stärker sinken auch die Östrogene ab. Das ist natürlich auch evolutionsbedingt sinnvoll. Ja, wenn es nichts zu essen gibt, ist eine Schwangerschaft so das Letzte, was ich in diesem Zeitrahmen gebrauchen kann. Das reguliert sich aber alles innerhalb von wenigen Tagen nach Fastenende wieder. Also es ist nicht langfristig. Und natürlich Frauen in der Menopause, die sind hormonell eben in einer Ausnahmesituation. Das heißt, die Hormone gehen sowieso nach unten mit entsprechenden Problemen. Aber die haben eben daneben auch häufig metabolische Probleme, die dann entstehen. Also die haben bekommen so ein bisschen Gewichtsprobleme. Der Blutdruck geht nach oben, der Blutzuckerspiegel geht nach oben, der Schlaf wird schlechter. Und bei manchen dieser Probleme können eben Intervallfasten oder auch mal 3, 4, 5 Tage richtiges, also längeres Heilfasten durchaus auch hilfreich sein. Also man muss auf der einen Seite den Hormonspiegel im Blick behalten, aber auch die übrigen Veränderungen des Körpers. Und bei den meisten Sachen, bei den meisten Problemen hilft Fasten tatsächlich ganz gut. Und auch wenn manche zum Beispiel Schlafstörungen, ist ja ein ganz, ganz großes Thema in den Wechseljahren. Viele Frauen schlafen einfach schlecht. Und jetzt denkt man, wenn ich abends nichts esse, schlafe ich ja noch viel, viel schlechter. Aber wenn man sich da mal so mit 1-2 Intervallfastenphasen dran gewöhnt hat, dann merkt man, dass der Schlaf tiefer wird. Und das wird auch in Studien, ist das auch belegt. Also wenn ich abends nichts esse oder ganz wenig esse, dann wird der Schlaf tiefer, besser und man wacht nicht so oft auf. Also auch da kann es manchen vielleicht helfen.
Ich reime mir das als jemand, der keine Ahnung hat vom Thema, nur ganz grob so zurecht, dass in der hormonellen Umstellung Frauen natürlich darunter leiden, dass sich Dinge verändern, dass der Schlaf schlechter wird, dass Temperatur, dies und das. So, und wenn dann noch die Fasteneffekte, vielleicht sowas wie eine Fastenkrise dazukommt, dass das dann natürlich overwhelming wird und den Leuten einfach viel zu viel wird und dann sagen, Finger weg, das geht jetzt hier gar nicht, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Vielleicht hat's
ja was damit zu tun. Zum einen sage ich auch immer, Fasten kann man ja jederzeit abbrechen. Also wenn ich jetzt zu Hause faste, ja, und ich merke, das passt im Moment überhaupt nicht in meine Zeit rein. Ich habe im Beruf Stress, die Familie stresst, die Freunde stressen, wer auch immer stresst, ja, gibt's ja viele Stressoren. Dann sage ich einfach, okay, jetzt passt es nicht. Ich breche heute ab und ich esse etwas. Und das ist kein Zeichen von Willensschwäche oder irgendwelcher nicht genügend Konsequenz, sondern das passt eben in diesem Moment nicht. Und was wir auch festgestellt haben, die sogenannte Fastenkrise am 2. und 3. Tag, die bleibt aus bei fast allen oder ist deutlich, deutlich, deutlich weniger, wenn ich nicht abführe und wenn ich Kaffee trinke. Die Fastenkrise wird ja immer so als ein Zeichen gesehen, Entgiftung. Dein Körper entgiftet und je schlimmer die Fastenkrise ist, desto notwendiger hast du es. Meiner Meinung nach ist die Fastenkrise Folge von Elektrolytverlust und Austrocknung durch das Abführen. Ja, das ist ja wie eine einwöchige oder zweiwöchige Durchfallerkrankung. Wenn ich jeden Tag wässrige Durchfälle habe, da gehen Elektrolyte verloren und Kopfschmerzen und Blutdruckabfall und so weiter, Kreislaufprobleme, die treten eben auch dann auf, wenn ich gewöhnt bin, Kaffee zu trinken und das von heute auf morgen weglasse. Und unsere Fasten, wir haben inzwischen fast 1000 Fastende betreut und begleitet und auch die Fastenkrise auch untersucht, die bleibt fast aus, wenn nicht abgeführt wird und wenn Kaffee getrunken wird. Und da funktioniert das dann wahrscheinlich auch bei vielen Frauen in der Menopause. Und wenn es trotzdem nicht klappt, dann einfach abbrechen und irgendwann anders nochmal probieren.
Wunderbar. Damit ist mit dem Mythos auch aufgeräumt. Also nichts Grundsätzliches steht dem entgegen, sondern möglicherweise nur die Situation, dass viele körperliche Effekte auf einmal dann zusammentreffen und man dem vielleicht nicht gewachsen ist. Und dann ist der Abbruch einer Fastenperiode, eines Fastenintervalls auch gar kein Problem. Das darf man und sollte man dann im Zweifel auch tun.
Genau.
Ja, wunderbar. Wie gesagt, das ganze Buch möchten wir gar nicht besprechen, weil das soll gekauft und gelesen werden, weil es wirklich super spannend ist. Du hast noch, ich glaube, 2 Dutzend andere Buchtitel. Wo findet man die? Wo würde man Bücher finden, wenn man sagt, das ist alles super spannend? Du hast viel zum Thema Darm gemacht, zum Thema Mikrobiom und Ernährungsthemen drumherum. Also wer an dem Thema interessiert ist, darf gerne mal googeln, Ax Gadermann. Wo findet man deine Bücher? Gibt es eine Website oder?
Ja, also auf meiner Webseite axgadermann.de, ax-gadermann.de, glaube ich, findet man die. Oder auch, es gibt eine Seite, wo auch so ein paar Informationen zum Mikrobiom zu finden sind, gesund-mit-darm.de. Das ist auch ein Titel von einem Buch zum Beispiel. Aber einfach mal bei den einschlägigen Online-Buchhändlern oder im Buchhandel vor Ort schauen, da findet man das dann schon.
Falls jemand Kontakt zu dir aufnehmen wollen würde, weil er spezifische Fragen hat, gibt es da irgendwo eine Anlaufstelle, wo man dich erreichen und kontaktieren könnte?
Genau, ich bin eigentlich auch zu finden, können auch über die Internetseite mich kontaktieren oder wir können auch eine Adresse dann vielleicht noch angeben.
Wunderbar. Ich habe hier noch eine Ankündigung und zwar beim kommenden Forever Young Seminar vom 1. bis 4. Oktober in Timmendorfer Strand. Da wirst du als Gastreferentin dabei sein.
Genau.
Vielleicht sehen wir uns da auch. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da mal persönlich kennenlernen. Was dürfen denn die Teilnehmer erwarten? Worüber wirst du sprechen?
Ja, da wird es allgemein um das Thema Mikrobiom und warum unsere Darmflora und diese vielen Bakterien, die wir in uns und auf uns haben, so einen ganz, ganz großen Wert haben für unsere Gesundheit, auch weit über das Fasten hinaus. Also unser Mikrobiom beeinflusst fast jedes Organ unseres Körpers und beeinflusst fast jede Krankheit oder kann auch davor schützen. Darum geht es und es geht um ein gesundes Mikrobiom. Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich mein Mikrobiom fördern, verbessern, optimieren, um eben davon dann auch langfristig zu profitieren?
Na, ich freue mich drauf. Vielleicht bin ich da und kann mir das selbst anhören. Gibt's noch eine Sache, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest zum Thema Fasten, Mikrobiom, Ernährung?
Ja, zum Thema Mikrobiom möchte ich gerne mitnehmen. Lebt nicht zu hygienisch. Verzichtet auf Händedesinfektionsmittel, verzichtet auf desinfizierende Haushaltsreiniger. Unser Mikrobiom, die meisten Bakterien, die wir haben, die sind nützlich und gesund und die sollten wir nicht zu stark bekämpfen. Und zum Fasten würde ich vielleicht noch mitgeben, seht das Ganze nicht zu streng. Macht es euch so, wie es für euch passt. Kürzer, länger und gelegentlich oder häufiger. Und da gibt es das ist keine Religion, an die man sich sklavisch halten muss, sondern da funktionieren ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und kasteit euch nicht zu sehr.
Wunderbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht noch mal eine Folge machen können zum Thema Mikrobiom, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Wir haben ja heute hauptsächlich über Fasten gesprochen, aber vielleicht finden wir die Gelegenheit, das noch mal zu wiederholen und noch mal ein Gespräch zu führen, weil das, glaube ich, sehr viele Leute auch sehr interessiert.
Ja, gerne.
Liebe Michaela, ich bedanke mich für die Zeit, die du genommen hast, heute mit uns darüber zu sprechen. Den Link für das Buch packe ich natürlich in die Shownotes und auch die Links, die du gerade erwähnt hast. Wer dich kennenlernen möchte, dich live erleben möchte, der darf gerne mal bei strunz.com/Seminare sich das Seminar anschauen, das Forever Young Seminar, 1. bis 4. Oktober, da wirst du live dabei sein. Und ich würde mich sehr freuen über eine zweite Staffel, zweite Folge zum Thema Mikrobiom, vielleicht können wir das organisieren. Herzlichen Dank, ich wünsche dir einen tollen Tag und danke nochmal.
Das wünsche ich dir auch, danke.